Sali und herzlich willkommen am Stammtisch. Die zweitletzte Runde der Super League-Saison ist gespielt und wir schauen zurück auf 5 Spiele, wo es nicht weniger als 24 Goal gegeben hat. Es ist um viel gegangen und entsprechend hat es geklopft und tätscht auf vielen Plätzen. Darauf müssen wir zurückschauen und es gibt so einiges zu besprechen. Im zweiten Teil der Sendung können Sie mir alte Fußballromantiker mal wieder nicht einlassen, gedanklich, gewohnt, emotional und vielleicht auch ein bisschen Bier geschwängert in die Vergangenheit zu schauen. Wir fragen uns nämlich, was aus all diesen Trends, dem heissen Scheiss und all diesen Neuheiten von den letzten 20 Jahren geworden ist, wo wir doch alle immer gemeint haben, das verändere den Fußball für immer und gleich sind alle wie ein Sommerhit nach wenigen Saisons wieder vorbei und vergessen gewesen. Mal schauen, was uns da alles Schönes in Sinn kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du bei uns am Stammtisch sitzt und wünschen dir viel Spass bei unserer Sendung.
Das ist aber Fußball.
Und da sind wir auch schon wieder an unserem heiß geliebten Stammtisch. Mit mir hocken wie immer Fabio und Adi. Und hallo. Für die, die uns zum ersten Mal gehören, ich bin Oli. Und wir reden auch heute wieder über Fußball. Weil mehr können wir nicht. Es ist aber gerade besonders heiß im Moment. Ja, das war eine riesige Einleitung. Es wird wirklich heiß im Moment in allen Ligen. Die Entscheidungen stehen da, gewisse sind schon gefallen. Und ich bin mir sicher, dass wir heute einiges wieder da zum Beraten haben und zum Besprechen und uns aufregen. Wir fangen aber mal ganz harmlos an mit euch einem Mitbringsel aus der grossen, weiten Welt vom Fußball. Adi, ist es heute Leeds oder Luzern?
Kein von beidem, stell dir vor. Nee. Obwohl Leeds hat es verdient gehabt, aber ich...
Ja, ich tippe auf das Hoffnungsmuster.
Da hat der Fabio sogar recht. Er ist einer von diesen zwei, die ich aufgeschrieben habe. Weil ich habe 2 aufgeschrieben, weil ich Angst hatte, dass mir der Fabio, wenn er zuerst dran kommt, das andere wegnimmt. Aber ja, ich habe das Kopfballgoal. Ja, wirklich tatsächlich in der 95. Minute vom Alisson, vom Goalie von Liverpool, wo gestern hat er das 2-1, also das 1-2 geschossen. Ist ein sehr wichtiges Goal gewesen. Eben so das Game-Winning-Goal. Und ist für Liverpool sehr wichtig gewesen im Kampf um die Champions League-Qualifikation, wo sie jetzt schon einiges besser dasteht mit dem Sieg als nur mit einem Punkt. Und man sieht es ja oft, oder, dass der Goalie vorkommt, so gegen Ende. Und meistens ist es einfach so ein bisschen, stören wir die Verteidiger, gehen wir vor einen Goalie hin, weil man auch uren gross ist. Aber er hat, muss sagen, aus dem Fünfer raus, zwar ohne Gegenspieler fast, wirklich wunderschön in die Decke geköpfelt, muss sagen.
Wirklich kann ja sehr gut shooten eigentlich.
Ja, das kann er auch, definitiv. Ja,
man könnte das ja ein bisschen mehr vom Basketball, so die Overtime-Körbe, die dann eben Spektakel sind. Genau. Im Fußball sind sie auch, aber wenn es dann auf dem Goalie ist, ist es halt schon absolut creme.
Ja, absolut, ja. Ja.
Ja, Fabio, was berichtest du uns Schönes?
Ich habe ein Foto mitgebracht, das mich recht nicht berührt.
Aber geil in einem Podcast.
Mach du, danke.
Ich tue das Foto jetzt beschreiben, so eine halbe Stunde lang. Nein, natürlich schön. Nicht. Das war im Social Media Bereich. Und zwar ist auf dem Foto ein junger Mann, ich glaube, es ist 2012 entstanden, im Berliner Olympiastadion. Auf dem Foto steht ein Mann mit einem Cap und einem Dortmund-Schal. Und er ist als Fan im Stadion und steht in der Kurve von Borussia Dortmund. Und ja, 10 Jahre später ist der Herr Trainer von Borussia Dortmund. Und zwar der Pokalsieger-Trainer. Und ich habe das mega cool gefunden, so ein Foto von ihm, wo du ihn siehst, so als Fan in der Kurve. Und jetzt ist er einfach der Trainer von dieser Mannschaft. Mega geil.
Mega cool.
Red ist natürlich von Edin
mega Kertisch. Geil ist auch, dass du genau meins genommen hast. Danke dir mal, Fabio.
Ja, hallo.
Ich habe nur erwartet, dass der Fabio, der Sascha Mölders, das Interview nimmt, wo er leicht hässig geworden ist gegenüber von Bayern 2. Aber ist dann auch mehr daran gelegen, dass sie nicht direkt aufgestiegen sind? Ja,
dürfen wir Spacko sagen in unserem Podcast? Bin ich ganz sicher. Darum kann ich es nicht
sagen. Ja, uns lässt sicher niemand zu, der irgendwie uns da kann. Sage ich jetzt.
Ja, wir als heimliche 60-Fans da dürfen wir uns, glaube ich, mal so ein bisschen outen da. Aber es ist noch alles drin. Trotzdem unglücklich unentschieden. Also ich bringe es gleich noch schnell, eben, du hast den Terzic schon gebracht. Ich habe es immer extrem gönnen. Ich meine, er ist schon so lange bei dem Verein. Er ist, seit 2010 ist er Scout, Junior und Co-Trainer. Kurz mal bei West Ham und bei Istanbul gewesen, aber grundsätzlich so lange dort gewesen und hat jetzt eigentlich dürfen so interimsmässig die erste Mannschaft ja übernehmen, nachdem er ja den Wafke gespickt hat. Und ich muss eine Busse tun, weil ich habe ihn recht abgekanzelt, so nach etwa 3-4 Spielen, und habe da in dem Podcast gesagt, dass man keine Spielidee bei ihm entdecke und dass das ein Wechsel sei, der nichts gebracht hätte und so weiter. Und ich muss sagen, ich mag es ihm, wie gesagt, extrem gönnen. Er ist irgendwie nie der mit dem Star-Trainer gehabt gsi und es ist irgendwie auch wie klar gsi, okay, er wird dann nachher wieder Assistenztrainer. Ist aber einfach authentisch und emotional und natürlich wird man, wenn man die Attribute mitbringt und erfolgreich ist in Dortmund, gerade mit dem grossen Meister Klopp verglichen. Ich denke, das ist dann schon ein bisschen weit hergeholt. Noch so gut ist er als Trainer nicht, aber genau umso mehr freut es mich, dass er jetzt so quasi auf der Zielgerade von der Bundesliga und jetzt im Pokalfinale Kurve überkommt hat und wirklich erfolgreich wieder kann ins zweite Glied zurücktreten.
Wenn er das macht, ja. Also viele sagen ja, dass er nicht Assistent wird und dass das keinen Sinn macht, sehe ich eigentlich auch so, aber ich bin sehr gespannt. Ich finde es einfach irgendwie eine gute Situation, um mal ein bisschen aufzuzeigen, dass wir so eine Interimslösung immer ein bisschen schwierig ist, weil ich glaube, mit dem Erfolg hat sich jetzt der BVB halt viel Probleme ins Boot geholt, sobald der neue Trainer, der Rose, nicht funktionieren würde. Aber ich bin gespannt.
Also, nur von mir aus gesehen ist der Marco Rose momentan immer noch der bessere Trainer als der Terzic, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, natürlich. Und aber weißt du, sehr geliebt von den Spielern,
ja, absolut,
sobald
absolut.
Etwas nicht. Also, es wird, also ich sehe dort nur Probleme aktuell, aber ja.
Ja, ich sehe es auch, was du sagst, Adi. Vor allem das Lustige ist ja, der Tagesspiegel, Berliner Tageszeitung hat das gebracht. Ist noch witzig, wir haben jetzt einen Nagelsmann, der zu Bayern geht mit einem Ausweis von genau keinem Titel. Das hat es übrigens der letzte, der das probiert hat, ist der Klinsmann gewesen, schon eine Weile her und ist nicht allzu erfolgreich gewesen. Und man setzt jetzt einen Rose, der, wenn es gut kommt, es schafft in die, wie heisst die dritte Liga da? muss man sich nicht merken. Wo es mit Gladbach im besten Fall gerade mal noch in die Conference League reinschafft und man hat jetzt im zweiten Glied, wenn es dann so weit kommt, einen Terzic, der Pokalsieger geworden ist. Und wenn es bei dem dann nicht läuft, wird dann wahrscheinlich die Stimme relativ schnell laut, dass man dort doch nur einen auf der Bank hat, was besser kann.
Ist der Rose nicht mit Red Bull mal Meister geworden? Also so titellos, habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Ich glaube nicht, dass der titellos
ist. Ja, das ist jetzt
die
Frage, ob man den österreichischen Meister höher werden
kann. Du hast vom Titel geredet, oder hat er keinen? Klinsmann hat gerade wirklich keinen gehabt.
Ja, ich weiß es nicht, es mag sein.
Ja. Die Frage ist halt, wir haben ja letzte Woche über Trainertransfers geredet und Ablösesummen. Da wäre jetzt wahrscheinlich mega geil, wenn man die Trainer auslehnen könnte. So könnte ich sagen, wenn du den Terzic jetzt an ein zweites Team auslehnen. Vielleicht geht es ja, man weiß es ja nie.
Ja,
das war schon eine wunderschöne Einleitung gewesen. Und jetzt kommen wir zu der Superliga. zu der Superliga überhaupt, zu unserer Superliga. Und dort ist extrem viel passiert, beziehungsweise es geht jetzt wirklich in die heiße Phase und die ersten Entscheidungen sind gefällt worden. Schauen wir mal genauer rein. Und wir starten mit dem Spiel Lugano gegen Sion. Lugano hat 3-1 gewonnen und es wäre für Sion ein immens wichtiges Spiel gewesen, wo man dort verloren hat. Ich glaube, man hat nach dem Spiel auch schon die ersten Tränen gesehen auf Sion-Seite, aber eins nach dem anderen. Erzähl dir doch mal von dem Spiel.
Lugano habe ich nicht geschaut. Weiß nicht, habe keine Ahnung.
Nein, natürlich. Ja, es war ein spezielles Spiel irgendwie gewesen, mit ein paar Auf und Ab. Irgendwie eben Lugano besseres Spiel gekommen, aber dann Duaro trotzdem irgendwie zwei gute Kopfbälle. Dann gibt es einen saublöde Penalty für...
Mega unglücklich, ja.
Mega unglücklich, aber halt ja, die Hand dort oben, ja, das ist blöd. Und nachher machst du noch den Ziegler verschießt eigentlich den Penalty und nachher hätte ich jetzt eben nicht zutraut, der schöne Heber nachher über den Goalie zum 1-0. Nachher vor der Pause noch ein Eigengoal vom Lacroix.
Dort habe ich gedacht, das ist so... Also ich meine... Wer war der Stürmer, der dort geschickt wurde?
Der Gernd. Der Gernd hat ja Pass gespielt. Ja.
Ja, genau. Ich meine, es war ein perfekter Pass dort auf ihn, ja, wo er hat können durchbrechen auf der linken Seite. Und eigentlich verbockt es völlig, weil er läuft so weit an die Ausgrenzen raus, dass der Ball gar nicht mehr rein kann. Und dann haut ihn der Lacroix noch selber rein.
Hast du Scheiße am Fuß?
Ja, voll. Also eben, er hat ihn einfach irgendwie so ein bisschen auf Alibi reingespielt und hat dann einfach Glück, dass er noch abgefälscht wird. Und
Genau so.
Aber Sabatini hat allgemein recht gut gespielt, muss man sagen. Also dort hat er ja den langen Ball gespielt, muss man sagen. Beim 3-1 vom Gernd hat er auch noch einmal den Ball zurückgespielt auf ihn, wo er nachher ins Eckchen auf den Hang haut. Also muss sagen, ein paar recht schöne Pässe hat er jetzt gespielt und irgendwie der Ziegler hat auch nach dem Spiel gesagt, einer der Gründe, dass sie gewonnen haben, ist, dass der Sabatini wieder zurück ist und jetzt gerade ein recht gutes Spiel gemacht hat. Und da hat man schon gesehen, da, eben gewisse Spieler dort haben schon rechte Klasse dabei noch.
Also kannst du doch nicht einen Spieler das Ganze aufhängen.
Nein, aber es hat schon Sachen. Weißt du, ich meine, jetzt auch bei Sio würde ich jetzt
halt sagen, Dosetti. Ja, bei Sio sind vor allem abgefallen. Eben, Dosetti hat gut eine Vorlage. Ja. Aber er wird den
Antrag. Ja, hat eine Vorlage gegeben, ja.
Wie heisst er?
Und der Schuss am Schluss.
Das ist haben wir gar nicht gesehen. Also eben, es sind so Sachen, wo du dann merkst, hey, okay, ja, dort wäre Qualität rum. Und auf der einen Seite kommt die Qualität von Sabatini und auf der anderen Seite, Grigic hat genauso viel Qualität und bringt sie einfach nicht auf den Platz.
Ja. Aber man muss schon sagen, ein Spieler macht nicht alles aus, oder? Man muss jetzt auch sagen, dafür hat der Lovric zum Beispiel, habe ich jetzt nicht gross gesehen und muss sagen, ja gut, eben, es könnte auch nicht alle immer gut sein, aber eben, wenn solche Spieler halt ein bisschen Ausreißer nach oben haben, ist schon wichtig.
Ja, ich habe noch den Dings, Karlen seinen grandiosen Pass quer durch den Strafraum durch, auf den, beim 2-1 habe ich recht geil gefunden, auf der Dosetti, wo dort zu springen gekommen ist.
Das ich habe den Pass vorher noch geiler gefunden, eigentlich, auf den Karlen. Raus. Das war auch so ein langer Pass gewesen, wie der vom, Arras war es, glaube ich, wirklich ein langer Ball raus. Ähnlich wie der vom Sabatini auf Gernd.
Das darfst du doch gar nicht. Du darfst nicht auf der Leichtathletikbahn umstürcheln, oder? Also.
Der darf den Finger schlagen.
Ja, nein, der läuft einfach im Zug.
Die alten Geschichten aufgerollt.
Ja, ich habe gedacht, also, Entschuldigung, das kannst du nicht alles erlauben. Also.
Nein, ist schon wahr, ja.
Ich habe auch gestaunt, ja.
Für mich ist auch noch die Frage, hat sich das einfache Spielsystem, das der Walker für Sion ausgedacht hat sich das schon wieder ausgelaufen? Ist es einfach wie auch zu absehbar? Ich meine, Sion hat unter einer Woche gegen Luzern einen Punkt geholt, den sie nie hätten dürfen holen. Grundsätzlich, ich habe das Gefühl, man hat dort den richtigen Hebel oder den richtigen Ansatz gewählt, aber es war einfach jetzt auch zu durchschaubar gewesen. Und Nuaro ist jetzt in dem Spiel nicht mehr gross in Erscheinung getreten. Ganz am Anfang hast du gesagt, er hat zwei Kopfbälle gehabt. Aber das hat eigentlich der ganze Aufschwung ist auf dem, plus einem sehr starken Fickenscher hinten innen eigentlich basiert. Und ich habe das Gefühl, das ist wie, also etwas kannst du halt nicht über 4-5 Spiele bringen, weil die anderen checken ja, dass sich das Ganze eben, wie gesagt, auf 2-3 Spieler nachher fokussiert und mehr nicht.
Ja,
und
die Qualität des Gegners ist natürlich auch etwas, was man ansprechen muss. Also, ich glaube, du kannst das schon Mannschaften, die ebenbürtig sind oder ein bisschen besser, geht das vielleicht schon. Aber wenn die Mannschaft einfach viel mehr Qualitäten hat als Gegner und Waffen hat, dann schaust du halt irgendwie schon in die Röhre. Ich bin gespannt, wie das rauskommt gegen Vaduz im letzten Spiel.
Ja, darum ist Sion dort, wo sie jetzt sind. Und wir kommen zu der zweiten Mannschaft, die dort unten ist, nämlich Vaduz, die gegen Servet auch verloren hat, und zwar auch mit 1-3. Von dem her, man läuft da, oder man bleibt im Gleichschritt stehen. Und hast du das geschaut, Fabio?
Ja, das habe ich absolut, muss ich sagen. Und ich muss mir da selber ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich habe im letzten Podcast gesagt, eine Mannschaft, die rot-weiß trägt, steigt
ab. Machst du sehr selten.
Et voilà. Eine Mannschaft, die rot-weiß trägt, steigt ab. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche. Vielleicht sind sie auch zwei. Nein. Ja. Servet, auch wieder für mich ein Qualitätsunterschied sichtbar wurde. Man hat gemerkt, dass Servet will und dass sie vor allem die Serie von den miserablen Resultaten wollen irgendwie korrigieren. Das war von Anfang an Dampf dahinter gewesen. Sie haben wollen, sie haben gespielt und Vaduz hat von mir aus gesehen, ja, oder ein Standard haben sie gehabt oder zwei Standard und der Rest ist Servet einfach brutal gewesen. Die haben sie einfach auseinandergenommen.
Und ja, das ist recht
von
klar.
Von mir aus gesehen, verdient der Dritte in dieser Liga. Ganz klar.
Ja. Auf die ganze Saison gerechnet, ja.
Stefanovic.
Ja, aber jetzt hat vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen hätte ich dir jetzt noch widersprochen.
Ja, aber sie haben jetzt schon recht. Sie haben auch Phase. Und unter der Woche haben sie wieder absolute Kaffee schwach gespielt. Aber jetzt eben, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bringen sie die PS auf den Platz. Obwohl sie eben die Konea nicht gespielt und die Kia hat nicht gespielt. Das sind andere in die Rollen reingeschlüpft und sie haben das mega gut gemacht.
Schalke hat ein recht geiles Goal geschossen.
Ja,
das 2-1, das ich noch recht lustig fand, das war ja irgendwie eher so eine Befreiung von Servette. Und dann spielen jetzt 2 gegen 4. Also eigentlich etwas, was müsstest du haben, wenn jemand mit dem Ball von der Mittellinie losläuft. Und auch der Stefanovic, der Ball, den er spielt, ist gar nicht so gefährlich. Oder bringt am Schalke eigentlich gar nichts. Und der setzt sich einfach durch und haut ihn einfach aus urspätzem Winkel auch recht geil rein, muss ich sagen. Also, ja, manchmal ist es halt einfach wirklich eine individuelle Klasse, wo hilft, oder? Und, ja.
Ja, Servet ist nach vorne, sind sie definitiv stark. Sie haben ein extrem starkes offensives Mittelfeld. Ich habe sie einfach geschaut, was war das letzte Woche gewesen, gegen Lausanne, habe ich das ganze Spiel geschaut. Ja. Und dort hast du einfach gesehen, wie sie hinten einfach Probleme haben, wie dort Lücken aufgetan werden, wie sie dort einfach nicht, also das ist sicher ihre Schwäche, die Verteidigung. Ja. Und Lausanne ist dort knallhart reingestochen, das ist bei Vaduz jetzt nicht das Problem gewesen. Ich habe bei Vaduz, habe ich noch aufgeschrieben, habe ich recht spannend gefunden, das 1-1, wo durch einen Doppelkopfball von Pedi vom Schmied, aber eben nicht vom gleichen Schmied passiert sind, das siehst du auch nicht Alltag.
Aber das ist genau, oder? Ja. Ihre
aber natürlich Waffe. Bei einem Freistoß.
Das ist das, was sie haben, oder? Eckball. Kopfball von den beiden Schmieds bei den Standards und jetzt ist es ein Doppelkopfball gewesen sogar.
Aber eben, am Schluss musst du so sagen, oder? Eben das Goal, das ich vorher gesagt habe, zum 2-1, oder zum 1-2, ist ja dann auch, also ich meine, bis dann, aus meiner Sicht, sind sie recht dominant gewesen, Servet, aber am Schluss, erst in der 65. in Führung gehen. Ich meine, das letzte Goal war einfach ein Konter gewesen, wo sie müssen auftun. Aber ich meine, mit ein bisschen Glück, oder? Er hat in der 88. Minute den Joel Schmid, macht dort ein 2-2, oder? Das ist, also ich meine, es war ganz eng gewesen und nachher wäre die Sache wahrscheinlich gelaufen gewesen.
Ja, aber es ist wie bei Sion halt einfach, auch wenn du dort unten drin bist, dann kommst du eben genau das 3-1 noch über. Und für mich die einzige Person, die an dem Tag noch schwächer war, muss ich jetzt einfach auch mal sagen, ist Annette Fetscherin gewesen, die Zusammenfassung auf Goal gemacht
hat. Nein, das geht gar nicht. Ohne Emotionen, ohne nichts. Hat sie einfach so...
Hey, kaum mal die Tonlage geändert bei der ganzen Spieldings. Und also sie macht ihre Interviews, finde ich, nicht schlecht im Studio, aber als, für Spielzusammenfassungen musst du einfach jemand anderen nehmen.
Muss ich in dem Fall noch schauen.
Ja, oder nicht?
Vor allem hören.
Ja, so vor dem Einschlafen wäre es so mental, so ein bisschen meditativ. Ja. Gut, wir kommen weiter. Und zwar für mich zum absoluten Slapstick-Spiel von dieser Runde. Und das war St. Gallen gegen Lausanne gewesen. St. Gallen hat 5-0 gewonnen. Und Gratulation, St. Gallen, definitiv. Aber hey, also was ist mit Lausanne los gewesen?
Ketchup-Effekt. Also ich finde absolut, das ist genau so ein Beispiel für einen Ketchup-Effekt. Wenn es eines Mal losgeht, dann klopft es und tatscht es. Und St. Gallen hat alles. Die hat einfach alles reingehauen. Und es hat alles für sie
also gestorben. Also der, aber am festesten hinten auf die Ketchup-Flasche gehauen hat, ist einfach der Goalie, oder? Von Lausanne.
Ja.
Also der ist...
Ja, er hat auch gedacht.
Ja,
ich wollte jetzt denen auch mal ein bisschen Ketchup geben, da.
Ja, ich sehe es. Also es ist nicht nur er gewesen, muss man schon sagen. Oder? Ich meine, beim 1-0... Ich meine, ein absolut komischer Kopfball, den er dann auf der Linie klären kann. Aber es meinen alle, es ist vorbei, das Spiel irgendwie, und hört auf. Und das ist ja dann beim 3-0, hat er sicher den grössten Bock gemacht, weil er irgendwie den Ball nicht einfach mal wegbölzt, irgendwo immer auf die Autobahn raus. Aber,
beim 2-0 ist er so zuckig dort, wo er dann den Ball
ja. Nein, also, und ich meine eben, 4-0 ist dann nicht er schuld, sondern die vier, ja, ich weiss nicht, wie man sie soll nennen, Verteidiger von Lausanne, die einfach das vierte nicht schaffen, den Ball wegzunehmen, obwohl sie ihn ja eigentlich schon weggedrückt haben, den Ball schon weg haben, aber niemand weiss, wo der Ball ist, also es war wirklich peinlich gewesen, also, ja.
Also, ja, ich habe recht müssen lachen, als ich das angeschaut habe. Ja. Keine Ahnung, also die haben einen rabenschwarzen Tag eingezogen, aber man muss festhalten, St. Gallen, einerseits haben sie sich gerettet, andererseits haben sie sicher jetzt auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen getankt für den bevorstehenden Cup-Final.
Gefällt mir nicht, aber
auch,
ja.
Nein, gefällt mir auch nicht, aber hättest du mich vor einer Woche noch gefragt, hätte ich gesagt, ja, das ist eine klare Sache. Jetzt verliert Luzern und St. Gallen holt 5 Töpfe und ja, ich denke, es wird sicher eine spannende Geschichte nachher am Pfingstmendung. Was wir sicher dürfen, wenn wir jetzt hier schnell den Strich drunter ziehen und sagen, okay, St. Gallen gerettet. Was ich, etwas, was wir letzte Woche angesprochen haben, was ich finde, ist gut. Sie sind nicht von ihrem Prinzip abgerückt. Sie haben weiterhin einen interessanten, spannenden Fußball nach vorne mit Druck und Engagement gezeigt bis zum Schluss und sind nicht irgendwo so dem Muster verfallen, dass man jetzt nur noch hinten rein steht und dass das belohnt wird. Freut mich irgendwo auf eine Art für den Fußball.
Wir haben vorher die Fehler von Lausanne angesprochen. Aber genau das zeichnet St. Gallen aus, oder? Also ich glaube, sie erzwingen die Fehler ja auch. Und das hat man auch in dem Spiel wieder relativ gut gesehen. Durch ihr Vorpressing sind sie überhaupt erst auf die Dings gekommen, dass Lausanne die Fehler hätte können machen. Ein paar.
Das wäre sicher falsch zu sagen. Es sind nur an Lausanne gelegen. Ja, definitiv.
Nein, sie hat schon auch. Also, gegen andere Mannschaften lassen Lausanne hinten rausspielen und dann passieren zum Teil die Fehler nicht und St. Gallen ist halt draufgegangen. Und, ja, ich finde es auch gut. Ich finde es sensationell, wenn man an dem festhalten, vor allem wenn es eben so ein Stil ist, muss man auch mal sagen.
Ja, das ist so. Aber sie haben unter der Woche haben sie auch aus meiner Sicht nicht so eine starke, also mit dem FCZ, die haben hinterher auch ihre Fehler gemacht. Dort haben sie es nicht ganz so können ausnutzen. Mich hat es jetzt gedacht, eben bei Lausanne sind noch ein paar Böckchen mehr dabei gewesen, weil also dort ist eigentlich wirklich so ein bisschen das ganze Team eher unterdurchschnittlich gewesen.
Ja, genauso wie St. Gallen sich nachher, ich weiß nicht mal, ob du kannst sagen, in einen Rausch gespielt haben, aber sie haben halt an sich geglaubt. Genauso hat Lausanne halt wahrscheinlich irgendwann schon gemerkt, okay, heute geht kein Fuß vor den anderen. Und dann hast du genau das Spiel, das da rausgekommen ist. Mhm. Aber gehen wir doch einen Platz weiter, und zwar Basel gegen Zürich, 4-0. Der sogenannte Classico, wobei das, glaube ich, außerhalb von Zürich niemand so würde bezeichnen. Aber in Zürich ist es immer noch der Classico.
Ja, Basel zeigt schon auch so im Fall.
Ist wahr, ja. Aber Classico ist ja zwischen zwei besten Mannschaften. Und wann war Zürich das letzte Mal unter den zwei besten Mannschaften gewesen?
Ja, es ist mehr mit der Tradition, die halt hinter dem Duell steckt. Und meine Real Barca ist auch nicht immer die Mannschaft, oder auch nicht ganz immer die Mannschaft, die zwei besten gegeneinander. Aber ja, nein, es gibt auch da Leute, die dann
Classico sagen. Einfach als Einschub dieses Jahr zumindest nicht, oder, was mich sehr freut. aber ja, zu dem Spiel, ja, also Basel hat ja einfach Zürich einfach windelweich prügelt, oder? Muss man ehrlich gesagt sagen. Auch wenn es natürlich nicht hilft.
Ja, das Spiel ist nach 5 Minuten verloren gewesen, wo der Nathan weg war. Und zwar, auch da sollen wir das noch ganz schnell so ein bisschen auseinandernehmen. Ich meine, er macht einen Bock mit dieser Kerze und will es wieder gut machen und macht es alles noch viel, viel schlimmer.
Ja.
Und dort ist eigentlich Spiel kaputt gewesen. Und das haben wir ja auch schon diskutiert gehabt. Basel nützt halt einfach die Chance wie kein anderes Team in dieser Liga. Auch wenn jetzt mal ein Gabriel nicht trifft, das mal.
Hat auch genug Chancen gehabt, das hat ihn wahrscheinlich ein bisschen gewurmt. Also ich glaube, er hätte es locker schon aufschliessen können zum Ensamé, wenn nicht sogar müssen.
Es hat schon ein bisschen gesucht gewirkt, damals.
Ja. Ja, das ist so. Also ich am Schluss vor allem, oder? So nach dem 3-0 haben sie ihn recht viel versucht aufzulegen. Vorher hat er einfach seine guten Chancen gehabt, Kopfball und alles Mögliche, aber
Ballrückzieher.
Das war nicht so sein Abend gewesen.
Ja. Ballrückzieher. Ja, da springen andere
Presse. Bei Dreta muss man sicher noch, ja genau, da muss man sicher vielleicht erwähnen, oder zuerst mal einen Doppelpack.
Ketchup-Effekt.
Wow, er hat ein neues Wort gefunden. Das
schiesst nicht mehr, sie leben zwei Goal in einem Spiel.
Ja, nein, das ist ja so. Aber du, ja, man hat es ihnen auch ein bisschen einfach gemacht. Oder? Eben beim 1-0 hat man lässt man einfach aussen auf dem Flügel, Aussenverteidiger auf den Titel laufen.
Jetzt haben sie aber irgendwie auch die Abwehr haben sie unglaublich gut eingekesselt. Und dann haben sich, also es ist wie, sorry, es ist wie beim Primarschulfußball, wo sich alle auf den Ball orientieren. Und der Stocker sieht halt einfach, hat den Fokus einfach noch ein bisschen weiter und sieht halt einfach, dass ein anderer Spieler reinläuft und kann ihm den Ball zuschieben und dann halt aus der zweiten Reihe den Ball reingehauen. Musst du auch zuerst so machen. Aber das ist wirklich wie, wie die alle, wie ein grosser Haufen, einfach am rechten Pfosten gestanden sind. Ich weiss nicht, wir haben auch schon über die Verteidigung von Zürich geredet, aber das ist jetzt wieder so ein klassisches Beispiel gewesen.
Ja, also bei Basel ist es ja so, oder? Wenn du ein bisschen schaust mit Stocker, Mahles, Zegrova, Cabral, Kasami, sind ja schon mal alle offensiv. Also ja, da hast du noch den Abraschi, der dann vielleicht ein bisschen hinterher schaut. Und wenn du dann noch ein, zwei Läufe hast von der Aussenverteidiger, dann hast du natürlich fast bei allen Spielen überzahlen, ob jetzt da ein Mann mehr oder weniger dabei ist. Aber ja, die Verteidiger sind allgemein ein bisschen überfordert gewesen. Der Camberi ist ja erst das Jahr jetzt wieder zurückgekommen von der Leihe von Winterthur und ich glaube, der hat ein bisschen Lehrgeld gezahlt, jetzt sicher nicht ihm anzureiten, auf keinen Fall, oder? Aber
das hilft
natürlich nicht, wenn...
Der Blairi mit einer Verteidigung spielt.
Ja, den haben sie nachher hinterher genommen, oder? Aber Camberi ja, hat halt angefangen dort. Er hat wahrscheinlich neben Nathan gedacht, jetzt habe ich da einen, der ein bisschen erfahren ist. Wenn der wegbricht und irgendwie der Cemaili ist ja auch nicht bis zum Schluss dort gestanden, dann hat man sich immer ein bisschen abgewechselt. Und ja, also der hat sich bei einem Goal sicher nicht gut ausgesehen.
Aber er sieht sich
gerettet. Ja. Ja, ja, ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, es wird noch enger für einen von diesen zwei. Und nach dem Sieg unter, oder nach dem Unentschieden unter der Woche habe ich gedacht, ja, vielleicht wird es Zürich dann ein bisschen härter.
Ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, oder drei. Das eine, Zegrova sackstarkes Spiel gehabt, oder gemacht. Beim 2-0 war es, glaube ich, wo es in meinen Augen ein klares Foul am Mahles im Strafraum passiert, wo nachher eben der Zegrova auch kann erben zum Goal. Dort habe ich mich gewundert, dass dort nicht, also das ist wahrscheinlich in dem Fall einfach Vorteil entschieden worden, aber das hätte in meinen Augen müssen dann dort definitiv einen Elfmeter geben sonst. Und dann Statistikfreak wieder Zürich, kein einziger Ball aufs Goal. Ich glaube, vier irgendwie drüber oder links oder rechts durch, aber in 90 Minuten kein einziger Ball auf den Lindner bzw. in Kasten. Und das ist schon, das ist auch mit einem Mal weniger gegen Basel.
Nein, das ist nicht passiert.
Aber wenn du Statistiken von der Saison anschaust und siehst, dass der FCZ in dieser Saison dreimal gegen den FCB gewonnen hat vorher. Also schon.
Ja, und dann am krassesten war dann als 4-0 gewesen, wo dann eigentlich gar keine Gegenwehr mehr gekommen ist. Von Zürich, aber ja, gut.
Ja, beim 2-0, ich habe es lustig gefunden, ich habe dort bei dem Foul, den du gesehen hast, ich habe dort eher so geschrieben mir aufnotiert, es war einfach ein verdammtes Gewusel im Strafraum. Ich bin gar nicht sicher, wie fest, aber am Schluss ist es ja dann eigentlich perfekt gewesen, weil ich glaube, der Marles hätte ihn wahrscheinlich so nicht können abschliessen können und hätte ihn wahrscheinlich jetzt auch nicht gesehen, der Zegro war hinten, oder? Hätte ihn auch nicht so können ablegen können. Es war wahrscheinlich für Basel optimal gewesen, dass nicht
zu viel verloren ist. Zu einem Ball gezwungen worden, eigentlich fast. Ja, genau.
Aber noch etwas sagen? Mach du
selbstverständlich.
Mach du zuerst.
Also gut, ist gut. Da noch schnell eine abschließende Frage. Beziehungsweise jetzt eben in dem Fall nicht, wenn der Fabio noch etwas hat. Aber wie seht ihr das? Kann Basel den Cabral halten nach dieser Saison?
Ich sage auch nein. Aber.
Also ich habe leider nicht so viel Geld über, wie sie verdient hätten.
Ja,
oder
es tut weh, wenn man wahrscheinlich.
Ja,
und das ist halt das Problem. Gabriel ist auf dem Platz so viel mehr wert, als er auf dem Transfermarkt ist. Beziehungsweise selbst wenn du noch willst, annähernd so viel Geld bekommen, musst du zuerst wieder einen haben, der dann auch wirklich sich so einfügt ins Spielgeschehen und so eine Durchschlagskraft hat. Das heisst, das wird ein rechter... Wie soll ich sagen? Das werden sie recht merken, wenn der weg ist.
Mhm. Also, sie haben ja jetzt den David Degen, der kann ja sonst auch noch dann schnell in den Sturm.
Der Bachelor. Haben Sie nicht das Gefühl, er tritt immer auf wie irgendwie frisch aus der Bachelor-Sendung raus? Aber er macht seine Sache sicher gut. Ich weiss, im Basel ist man sehr froh.
Es ist immer ein Knopf zu viel offen beim Hömmli. Ja, das ist definitiv so. Die
Sonnenbrille wo schaust du her?
Passt auch in die Richtung. Ja, du, ich schaue ihn alles an.
Hör ich Knopf. Also für mich wirkt er immer noch so ein bisschen mehr wie der Spielerberater so von seinem Auftreten, aber das kann man ja noch lernen.
Ich habe nur etwas Kleines, und zwar, wenn man so ein bisschen den FCB in letzter Zeit mal gehört hat und auch die ganze Quälereien im Verein und auch das Teamgefüge angesprochen hat. Mir ist recht interessant und aufgefallen, dass der Kasami, der das Goal geschossen hat, ist ganz allein gejubelt. Es ist ihm keiner gratulieren oder sonst irgendetwas. Ich kann natürlich daran legen, dass es das 3-0 war. Aber es ist mir wirklich noch reingekommen, beim ersten und beim zweiten haben sich alle miteinander gejubelt. Und also es war irgendwie so ein, ein Team gewesen. Und beim 3-0 habe ich das Gefühl gehabt, der geht jetzt einfach allein. Es interessiert glaub, einfach niemand, dass der jetzt jubelt. Also irgendwie, ich glaube schon.
Hat er noch den Hut gezogen dort?
Ja, ja, aber eben, vielleicht zeigt das schon auch ein bisschen, was intern ein bisschen angeht.
Aber ja, also ich weiss jetzt nicht, mich hat es jetzt gedunkt, so rein körpersprachentechnisch ist das wie Tag und Nacht gewesen irgendwie. Also ich habe noch nie den FCB so gelöst gesehen, eben so viele Leute lachen. Also auch er ist, hat mich recht gelöst, gedunkt. Und ja, ich glaube, das ist jetzt auch gut, oder, dass man mit dem Rahmen schon verlängert hat für die nächste Saison. Wird wieder eine heisse Sache nächste Saison, glaube ich, ob jetzt dann Gabriel geht oder nicht, weil ich glaube, auf der anderen Seite bei unserem nächsten Spiel geht ja wahrscheinlich geht der Topscorer vielleicht jetzt nicht mehr, nicht mehr für den IB.
Lass uns doch den Sprung gerade machen zum nächsten Spiel, zum letzten. IB hat Luzern den Meister gezeigt. Absolut schlechte Plattitüde, aber es war definitiv so gewesen. 5-2 gewinnt Bern gegen Zentralschweizer, was ja doch schon mal eine Hausnummer ist und noch viel mehr, wenn man weiss, dass IB bis zur Halbzeit noch hintergelegen ist.
Kannst du dich erinnern, Oli, dass ich dir das am Samstag genau gesagt habe, dass Luzern zur Halbzeit wird mithaben und sogar vielleicht eventuell führen und nachher in der zweiten wird einbrechen? Magst du dich noch erinnern?
Ja, du hast gesagt, Tassar macht 2 Goal und es wird 5-0 sein am Schluss.
Nein, ich weiss nicht. Ich habe gesagt, es ist so typisch, wie IB momentan auftritt. Es war schon ein paar Monate so, dass in der ersten Halbzeit nicht wirklich überzeugend war und trotzdem ihre Chancen bekommen und in der zweiten Halbzeit dann einfach schnell, entweder wechseln sie schnell ihre Star-Power ein oder es dreht halt einfach die auf dem Platz stehen. Und das ist schon eindrücklich, finde ich.
Ja, das war eindrücklich. Jetzt auch das Mal hat es einfach so ausgesehen, in der ersten Halbzeit haben sie mitgespielt, eben vielleicht bei 95% und nachher in der Halbzeit sind sie wahrscheinlich erst mal zusammengestaucht worden und dann sind sie rausgekommen und haben erst einen Gang hochgeschaltet und das ist dann zu schnell gewesen oder zu gut gewesen für Luzern. Also auch wenn am Schluss sage ich, Minimum 1 Goal zu hoch aus IB, also für IB-Sicht und nachher vom VAR noch ein Goal aberkannt. Also es hätte knapper sein können, als das Resultat aussagt, aber am Schluss kommt es dann nicht darauf an, ob 4-3 verlierst oder 5-2, ehrlich gesagt.
Ja, und das ist schlussendlich, hat IB, glaube ich, einfach einmal mehr gezeigt, dass sie im Moment ohne Frage zu stark für die Liga sind. Das haben sie sich verdient, ohne Frage. Für mich war das Spiel auch ein bisschen symptomatisch gewesen. Also man kann zwar IB irgendwie über gewisse Spielstrecke auch ein bisschen ärgern, aber wenn sie dann ernst machen, dann gibt es eigentlich keine Mannschaft in der Schweiz, die dann noch mithalten kann. Und das war da definitiv auch der Fall gewesen. Relativ brutal dann auch am Schluss. Und dass ein Fasnacht immer gegen Luzern trifft. Also ich habe zwar keine Statistik da, aber das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, ich mag mich nicht erinnern, wenn das IB das letzte Mal gegen Luzern gespielt hat und der Fasnacht nicht getroffen hat. Das ist,
Luzern und Fasnacht passt halt einfach, oder? Das ist lame Wortspiel zuziehen.
Wenn er sich mit 2S schreibt, aber ja.
Genau.
Ja.
Also wenn man irgendwie noch die 1-2 Sachen anschaut, irgendwie, dass ein Greter ein Goal schießt, habe ich noch speziell gefunden. Mhm. Ich habe irgendwie vor ein paar Spieltagen so gesagt, der Friedeck wird nie ein Goal schießen. Er war wieder nah dran gewesen, aber dass sogar ein Greter zuerst ein Goal schießt, hat mich erstaunt.
Aber auch geil ausgespielt.
Sehr geil ausgespielt. Auch wieder ein Fehler im Aufbau, muss man sagen. Also, ich würde nicht sagen, es ist ein Fehler vom Ausspielen vom Cäsiger, aber Ebischer will den Ball einfach nicht nehmen. Und ich glaube, der Martins lässt einfach den Greter laufen, weil er einfach denkt, also der trifft ganz bestimmt nicht. Und das Geile ist irgendwie, das 1-1 ist irgendwie recht ähnlich. Also auch ausgelöst vom Spieler, der nachher das Goal schießt, eigentlich mit einem etwas verlängerten Doppelpass, also einfach der Ebischer, der nicht auf den Kopf bekommt vom Lefort. Ja, es sind zwei schöne Goals, jetzt mich dunkt. Und Also eben, es hat allgemein schöne Goal gegeben, muss man ganz ehrlich
genau,
sagen.
Genau, nachher
also,
der Hazard, also, wo er hätte können zum Spieler vom Spiel werden, indem er zuerst einen Assist und nachher noch ein Goal gemacht hat.
Der spielt er mal von Anfang an trifft und dann so etwas.
Ja, wenn er mal mit seinem Joker-Roll... Fasnacht nochmal mit dem... Also, sein erstes Goal in diesem Spiel, aber das zweite Kopfball-Goal auch wieder sehr schön platziert gewesen. Die Kopfball musst du einfach auch so können machen. Das war auch recht beeindruckend gewesen.
Aber eben beim dritten Goal, also beim 2-2 und beim 3-2 vom Fasnacht, musst du einfach sagen, er darf nicht so allein zur Direktabnahme kommen, nach einem Eckball und nachdem ein bisschen verlängert wird der Ball. Und beim 3-2 muss ich auch sagen, der Friedeck sieht einfach wirklich schlecht aus in dem Kopfballduell, weil ich meine, der Fasnacht ist jetzt auch nicht das Ungeheuer im Kopfball. Und aber ja, eben, muss ich trotzdem, er hat sie gemacht, das ist verdient, aber ich würde dort halt eher ein bisschen die Eigenfehler ansprechen.
Und dann Ensamé müssen wir noch schnell ansprechen. Macht das Goal, wird nachher ausgewechselt, verletzt. Weiss man da schon mehr? Wissen die schon?
Achillessehne gerissen, ja. Also, das wird übel. Das ist ja Minimum. Also der kann, eben, verkaufen kannst du jetzt nicht mehr.
Eben, 21 also, nicht mehr shooten.
Ja. Nein. Und es tut mir leid, für IB. Das ist etwas, was es jetzt nicht gebraucht hat in einem Spiel, wo es einfach um nichts mehr geht, außer vielleicht jetzt um die Torjägerkrone. Aber die würden wahrscheinlich gerne abgeben, wenn er sie dann überhaupt holt, wenn jetzt nicht am Schluss noch der Gabriel noch zwei Töpfe macht. Also das tut weh und das kann wirklich niemandem wünschen, ehrlich gesagt.
Das ist so. Kleinen Ausblick noch schnell auf das, was jetzt noch wartet. Es wartet noch eine Runde auf uns, der 36. Spieltag. Dort spielt IB dann gegen Lausanne. Sion, das ist wieder entscheidend, die spielen gegen Basel. Und gleichzeitig Vaduz gegen Zürich. Würden wir mal sagen, auf dem Papier hat Vaduz sicher die einfachere Ausgangslage, zumal sie noch einen Punkt vorne liegen. Aber ich denke, da ist alles offen, oder wie seht ihr das?
Ja, glaube ich auch.
Ja, was willst du? Also eben, ich meine, eben Vaduz hat sie in der eigenen Hand, muss einfach gewinnen und dann sind sie durch. Ich bin zwar nicht ganz sicher, ob sie so gut können auf Sieg spielen. Wird wahrscheinlich am Schluss irgendwie ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich gibt es nicht irgendwie ein Unentschieden in Zürich und Basel gewinnt am Schluss trotzdem gegen sie und dann dann wäre sie auch unten. Das sehr untypisch. Und ich weiss dann nicht, wie es dort im Wallis weitergeht. Habe ich ein bisschen Angst um sie eigentlich, muss ich sagen.
Dann wird die Liga einfach vergrössert auf nächstes Jahr schnell.
Du meinst, weil der Gosset auch so beliebt ist in der Swiss
Football? Ja, da gibt es schon irgendeinen Weg und ein Mittel irgendwie.
Ja, Geld. Geld ist, glaube ich, ein gutes Mittel, wenn es so um Fußballsachen geht. Aber ich, ich muss ehrlich gesagt sagen,
ich bin fest pro Vaduz.
Ja.
Fabio?
Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so klar ist. Ich glaube, das wird eine enge Geschichte, ganz eng. Am Schluss könnte sie ja sogar noch schaffen. Bin ich also in die Barrage.
Ja, es würde mich irgendwie vom Gefühl her, also wir können ja jetzt eh nur vom Gefühl her reden, also rein von der Logik ist Vaduz sicher in der besseren Ausgangslage, eben einerseits vom Punkt und andererseits vom Gegner, aber mein Gefühl spricht irgendwie auch pro Sion, aber das hat vielleicht einfach damit zu tun, dass wir Vaduz von Anfang an irgendwie nie etwas zugetraut haben, was sie uns ja schon ein paar Mal Lügen gestraft haben, aber
Also man muss dann noch sagen, wenn Sion unentschieden spielt und Vaduz verliert, es ist ja das Goalverhältnis, das zuerst zählt bei uns in der Schweiz und da wäre Sion besser.
Ah, darf ich noch schnell eine Anekdote bringen, apropos Torverhältnis? Die Augen aus der Höhle rausgefallen. Servet ist dritt in dieser Liga mit einem Torverhältnis von minus 10.
Skandalös.
Die haben 10 Mal 1-0 gewonnen und die 5 Matches, die sie verloren haben, haben sie 7-mal 7-0 verloren. Also, das ist ja hure speziell, nicht? Drittplatzierter mit einem Torverhältnis von minus 10.
Also Sia hat fast das vergleichbare Torverhältnis. Sie haben gleich viel geschossen und nur 4 mehr bekommen. Aber haben 15 Punkte weniger. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Das ist echt hart.
Ja, und dann haben wir, um das noch schnell zu komplettieren, wir haben am 21. auch noch Spiel Servette gegen St. Gallen und Luzern gegen Lugano. Die beiden Cup-Final-Teilnehmer. ja, also für Luzern ging es theoretisch noch um, nein, ich glaube, die können nicht mehr rauf, wenn wir schnell nein. korrigieren.
Nein,
da wäre gar nicht vorbei. Also von dem her, das, die Spiele sind mehr oder weniger Makulatur, aber wie gesagt, Pfingstmäntig, dann der Cup-Finale in Bern. Sicher aber eine schöne Affische, zwei Traditionsclubs, zwei, die nicht eh schon Meister sind, das hat es auch schon länger nicht mehr gegeben, finde ich sehr schöne Sache, wäre sicher sehr, sehr toll mit Zuschauern, weil beides Vereine sind, die ganze Regionen anziehen. Das wäre schöne blau weiß grün
weiße Volksfest, das wäre einfach ein riesiges Volksfest. Mhm. Aber kann mich mal jemand erklären, wieso dass man die letzte Runde an einem Freitagabend ansetzt, wenn am Montag der Cup-Finale ist? Ich verstehe das im Fall echt nicht. Man hätte doch das am Donnerstag oder am Mittwoch können shooten. Also es sind ja englische Wochen, aber es ist ein hure enger Dings denn. Also ich verstehe es echt nicht. Weil jetzt, St. Gallen wird mit U21 spielen gegen Servet, also es geht eh um nichts mehr. Luzern auch, gegen Lugano auch. Es wird einfach niemand sich verletzt.
Fußballmafia SV, Fußballmafia SV.
Ja, nein, ich werde mal vorhin gegen die andere Mannschaft, würde jetzt noch mal etwas gehen. Also.
Ja. Am Schluss wird es irgendwie darum gehen, wie fest, wenn die beiden Mannschaften die Prämie holen von eben bei Luzern, kann sie ja bis auf Platz 6 aber noch fallen. Ich weiss nicht, wie gross ist der Prämienunterschied zwischen Platz 4 und Platz 6 ist. Ich glaube, in der Schweiz nicht so gross und St. Gallen kann einfach noch einen Platz runterfallen. Aber ja, ich finde es auch sehr unglücklich gewählt, ehrlich gesagt.
Ja, da bleiben viele Fragen übrig über den modernen Fußball und darum gehen wir doch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit bei unserem Thema. Fabio, du empführst uns in die schöne alte Zeit, wo ja alles besser war als heute.
Ja, es war eben alles besser früher. Ich würde sagen, es stimmt nicht ganz, aber es sind viele Sachen gut gewesen früher, die sich jetzt verändert haben. Und das ist so das Thema, das ich mit euch gerne anschauen würde. Und zwar geht es um Sachen, die einmal in gewesen sind und jetzt wieder out geworden sind. Oder Sachen, wo man dann plötzlich gemerkt hat, hey, das ist etwas Gutes. Und dann hat man gemerkt, nein, es ist doch nicht so ideal. Man kommt hier gerade ein gutes Beispiel in den Sinn. Und zwar hat man ja in letzter Zeit gesehen, dass Fußballmannschaften bei den Freistössen einen Spieler hinter die Mauer legen. Das machen sie jetzt seit ein paar Monaten. Und das ist für mich so eine Momentaufnahme und ich finde das mega spannend. Und in dem Umfang habe ich das Gefühl gehabt, hey, da gibt es doch ganz viele andere Sachen, die man früher mal gemacht hat und dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen wieder mal aufgehört hat.
Und da habe ich ist vor allem darum ein geiles Beispiel, weil da gehe ich mit dir jede Wette ein, dass wir das in zwei Jahren nie mehr sehen. Das ist auch genau so ein Trend. Und wir werden dann, wenn unser Podcast so 20 Jahre alt ist oder so, werden wir dann mal zurückschauen und sagen, damals hätten wir mal die Freistoßvariante gemacht.
Genau. Und ich würde sagen, dass wir das Ganze ein bisschen gliedern. Haben wir so drei Sachen. Das eine ist so Style, Kleidung. Dann geht es um taktische Sachen. Und zum Schluss noch ein bisschen so, wir sagen so Reformen, wo auch doch das ein oder das andere Thema mal darüber diskutieren. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Style und der Kleidung an. Was hat sich da so verändert? Was war früher mal in, out und so weiter und so fort? Habt ihr da irgendetwas, fällt euch gerade irgendetwas ein, jetzt muss ich einfach sagen, hey, das muss ich reden, das gehört absolut in die
Kategorie. Tausend Sachen. Nein, ist doch alles so gleich, oder?
No. Wir haben immer noch die ganz kurzen Hösli an. Genau. Soll ich das gerade mal reinbringen? Die Form der Fußballerhose hat sich doch recht verändert über die Jahre. Gott sei Dank, ist herrlich, wenn man so die Hösli anschaut, die man in den 80er Jahren getragen hat und noch vorher sowieso noch, wo man sich wirklich fragt, wie ist es möglich gewesen, dass das alles abdeckt und nicht zwischendrin mal etwas unten rausgeschaut hat bei dieser Herren.
Ah, er denkt, ja. Wegen der Radlerhose? Nein, genau. Aber das sind glaube ich erst später gekommen.
Das kommt jetzt auch in dem gleichen Atemzug, dass man gemerkt hat, hey, die haben gar kein Netzli mehr, die neuen Hosen. Da muss man das eben nicht daraus unterschaut, muss man Radlerhosen anlegen. Die hätten noch gerade Beinmuskeln gewärmt und was auch immer. Das sieht man ja heute auch fast nicht mehr.
Ja. Ja. Ich weiss gar nicht, ob die kurzen Hosen eher für das weibliche Publikum anzulocken war oder eben wirklich eher so ein bisschen für, dass man mehr Beinfreiheit hatte. Weil eine Zeit lang sind ja dann dafür aber wieder mega, mega lange Hosen und mega weite Hosen gewesen.
Also Basketballhosen fast schon.
Ja, voll. Und dann habe ich immer gesagt, ja, das ist eigentlich auch nicht mega geil. Also... muss etwas dazwischen sein. Und da hat man jetzt, glaube ich, langsam ein bisschen etwas gefunden.
Das ist cool. Aber gleichzeitig ja. passiert, wo die schwarzen Schuhe verloren, also die schwarzen Schuhe weg sind. Man hat ja, heute letztens einen Spieler gesehen mit schwarzen Schuhen wieder und der leuchtet es kommt einem extrem komisch rein, weil früher haben halt alle schwarze Schuhe gehabt. Ich würde definitiv fix auch schwarze Schuhe anziehen, einfach weil es classy ist und weil es niemand anders mehr hat.
Und Adidas hat ja das eigentlich auch wirklich steif und fest durchgezogen mit dem Adidas Kaiser und Coppa Mundial, hat er glaube ich geheissen. Also der hat es immer schon gegeben und gewisse Fußballer haben dann auch immer auf den geschworen. Wir haben gesagt, hey, das ist der Fußballschuh, mit dem hat man schon 1934 geshootet, also muss es der Fußballschuh sein. Aber ja, man sieht wirklich fast keinen mehr mit schwarzen Schuhen.
Ich finde es eben noch lustig, ich habe mal gehört, ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch so ist, aber bei Man City war es ja so, dass die Junioren immer müssen schwarze Schuhe anhaben, bis sie in der ersten Mannschaft waren. Und ich glaube, bis sie auch einen Vertrag sogar bekommen haben in der ersten Mannschaft, haben sie immer müssen schwarze Schuhe anhaben. Und sobald sie das hatten, haben sie dürfen ihre eigenen wählen. Und dann hat jeder irgendwie die gelben, die orangen und die anderen hässlichen Schuhe, die es noch gibt.
Und ist es so ein bisschen wie so die verschiedenfarbigen Gürtel im Karate oder um so ein bisschen besser zu sagen, das Kinski-Dreieck, wo man dann hätte können, wenn man in die erste Klasse kommt, haben wir plötzlich ein gelbes Kinski-Dreieck und eben nicht mehr ein Kinski-Dreieck, das orange ist.
Aber früher war das irgendwie noch so ein bisschen so. Irgendwie, mich hat es gedacht, ganz am Anfang sind bei den schwarzen Schuhen, hat es noch ein, zwei gehabt, die weisse Schuhe hatten und dort hast du immer gewusst, okay, die sind wirklich gut.
Jovan Melber
ist glaube ich so einer habe ich irgendwie als Ersten im Kopf gehabt. Ja. Aber sonst, muss ich ehrlich gesagt sagen, das haben eigentlich irgendwie nur die getraut anzulegen, die wirklich gut waren, bis dann irgendeiner einfach ja, alle irgendwie ihre Farbe hatten.
Wahrscheinlich haben es auch nur die von Adidas dann eben bekommen. Also Adidas hat wahrscheinlich gesagt, okay, mit dir machen wir jetzt etwas Spezielles und du kommst die weißen Schuhe über.
Ja, ja. Apropos ich habe früher immer Dings Lotto-Schuhe gehabt. Die habe ich auch sehr schön gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es Lotto noch gibt.
Ja, mega guter Übergang.
Ah, sehr gut.
Und zwar habe ich noch, irgendwie ist mir das blubben, hatte man so im Kopf gehabt. Lotto hat 2009 in Zusammenarbeit mit der Universität in Italien also einen Schuh auf den Markt gebracht und der Luca Toni hat den promotet. Und zwar war es ein Schuh mit einer Dreistolle. Und ich habe das im Kopf gehabt, dass die
Werbung macht. Warum hat er immer einen Dreier gemacht im Goal? Der hätte doch wahrscheinlich wollen sagen, ich habe einen Dreistollen-Schuh.
Man hat damals das Gefühl gehabt, dass wir diese Innovation weniger Verletzungen, weil die haben das versprochen, oder? Mhm. Also der vorderste Stollen ist drehbar gewesen und das hat man sich, wenn man auf dem Gras steht, dass man besser kann drehen kann. Und ich dachte, jawohl, das macht doch Sinn, oder? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie mehr etwas von dem gehört, aber Luca Toni?
Nein. So da frage ich mich ja, wieso das Pump-Up-System von Puma oder das Reebok, ich weiß nicht mehr, in Fußballsport reingeschafft hat. Einfach, wenn die Schuhe ein bisschen locker sind, hast du einfach vorher drauf gepumpt. Aber ich schweife
aber ab, wegen, mit Fußball. Ja, das ist ein guter Übergang wegen Sachen, die nicht so fest sitzen. Ich habe mir aufgeschrieben, allgemein Tape ist so eine Zeit lang einfach so ein Ding gewesen, einfach zum Schienbeinschoner anmachen, wo früher einfach massiv gewesen sind oder gar keine. Es ist einfach immer die zwei extrem. Oder halt auch irgendwie über die Schuhe rein, alles Mögliche. Das sieht man heute eigentlich auch nicht mehr. Heute muss man schon alles sehen von dem Schuh, wie hässliche Farbe der hat und was für Farbverläufe.
Ja, ist auch ein Sponsor, oder? Also du musst ja irgendwie auch etwas repräsentieren, wenn du mit einem Fußballschuh rumläufst.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das auch noch unter das Style-Kapitel geht. Ich habe das kürzlich einmal gebracht, die Art, wie man jubelt. Hat sich sehr verändert. Ich würde es gerne nochmal bringen, die Folge, glaube ich, die vierte oder fünfte, letzte ist es gewesen, die werden das wissen, was kommt. Es war die Zeit gewesen, wo man zum Jubeln noch beide Arme gleichzeitig in die Höhe gerissen hat und Hurra gerufen hat.
So wie der Erling Haaland, meinst du, im
Göpfinale? Ja, und dann mit beiden Füßen gleichzeitig abgesprungen ist. Das gibt es heute nicht mehr. Heute hast du eine viel coolere Art zum Jubeln, aber auch da wieder. Wärst du recht, wenn du heute den noch einmal durchgehen
würdest? Und sicher
ja, auch mich regt ehrlich gesagt die... Ja, mich regt ehrlich gesagt so ein bisschen die Signature-Moves recht auf, irgendwie. Also, Luca Toni habe ich irgendwie so ein bisschen akzeptieren, aber die anderen,
Also, aber da jetzt auch Dings... Ja, sorry, ich unterbreche dich die ganze Zeit, darfst du mal erzählen.
Nein, also eben, für mich ist es alles so ein bisschen, weißt du, die, die so ein bisschen gesucht sind und nicht einfach dein Signature-Move ist, sondern einfach, der wechselt auch immer wieder ein bisschen, so Antoine Griezmann, irgendwie so einen Tanz aus Fortnite und so Sachen, muss ich sagen, so, ne. Ich weiss nicht, mir gefällt das jetzt weniger, als wenn, ja.
Für mich dort so ein Schlüsselerlebnis ist der, an der WM, ich glaube, Romario ist das gsi,
ja.
Mit dem Baby, genau, mit dem Baby Schaukler-Dings, das hat ja nachher auch jeder gemacht.
Ja, ja. Ja, das, eben früher hat es schon auch ein paar Serien gegeben, aber die sind dann irgendwie auch einmalig passiert, hat es mich gedacht. Irgendwie einer von den Laudrup-Brüdern hat auch irgendeinen schon an der EM oder WM ein Goal geschossen und ist dann so geschliffen und hat sich dann irgendwie so hin, so in Pose geworfen, wo einfach im Liegen hat er sich so in Pose geworfen, wo ich recht lustig gefunden habe, aber wenn ich jetzt das jedes Mal machen würde, würde ich das auch irgendwie ein bisschen komisch finden. Aber ich weiß nicht, ob sie alle ein bisschen von FIFA inspiriert sind. Weiss auch nicht.
Ja, wahrscheinlich. Was es überhaupt nicht mehr gibt, das hat es auch früher auch mehr gegeben, gerade wenn es irgendwie nass war, dass die Spieler irgendwie abtaucht sind, quasi den Köpfler gemacht haben und dann auf der Brust richtig Eckfahne geschliffen sind.
Das ist eben nicht mehr so nass, nehme ich an.
Wenn du nur noch den Knie auf dem Kunstrasen rumrutschen, habe ich letztens gesehen. Also sagen, das tut, brennt dann eben richtig.
Ja, das kann man nur bestätigen. Das ist definitiv so. Ich habe mir nur noch, also eben, wir haben ja über Hosen geredet. Ich habe dort mir auch noch Trikots aufgeschrieben, die auch sehr geile Veränderungen hatten von Hauteng, wo manchmal gemeint hast, da kommt irgendwie im Kopf aber gar keine Luft mehr über, bis zu so wehenden Trikots, die irgendwie halbe Fahnen waren. Und das nicht nur, wenn der Philipp Lahm das angehört hat, sondern einfach jeder Spieler hat einfach wirklich blöd ausgesehen. Und ja.
Wir sind doch vor etwa anderthalb Jahren sind wir tatsächlich mal zu München gewesen, um 60 schauen, wo wir noch dürfen. Mhm. Und dort habe ich doch so ein altes Trikot angehabt, wo noch Löwenbräu Sponsor war. Und das ist ein riesen Zelt. Das ist, und dieses ist ja dann, wenn ich mich richtig erinnere, die ersten, die dann wirklich hauteng, also den Konterpunkt gegeben haben, das war ja dann, glaube ich, Kappa gewesen. Mhm. Sind. Und das ist ja wirklich so, oh mein Gott, das kann man doch nicht machen und so. Und das ist ja, aber ja, es ist irgendwie dann auch bald nicht mehr Spezielles gewesen.
In eine ähnliche Richtung geht ja das, was du, glaube mal angesprochen hast, Oli, wo wir die schönsten T-Shirts angeschaut haben. Hast du, glaube mal das T-Shirt gebracht von Kamerun mit Ärmel los?
Ja.
Genau so, es hat Mannschaften gegeben, die das probiert haben. Und eben, was ist, glaube ich, reglementarisch verboten worden dann. Aber sie haben es wenigstens probiert, mit einem T-Shirt zu spielen ohne Ärmel. Natürlich blöd für die Sponsoren, die du auf dem Ärmel trägst, oder? Da hast du noch weniger Fläche. Das ist auch so etwas. Früher hätte es das nicht gross gegeben. Also, habe ich das Gefühl.
Die Spieler müssen sich dann das einfach tätowieren,
genau,
oder?
Genau,
das
ist krass.
Ja, meistens ist ja einfach der FIFA Fairplay-Button auf dem Arm und das hast du in die Kamera gefunden.
So. Da kann man sich schon mal auf den Arm tätowieren, meinst
du? Ja, ich würde das sagen.
Ja.
Gehen wir doch mit dem T-Shirt noch ein bisschen weiter rauf. Gehen wir doch mal so zum Gesicht und zu den Haaren. Dort hat es ja auch einige lustige Sachen gegeben. Wenn ich das Panini-Bild von 1994 anschaue, hat jeder, der Vukuhila, jeder.
Ja, viel Glück. Ja.
Und heute sieht die Frisur ganz anders aus.
Ja, aber auch sehr gleich. Also viele sehr gleich, halt einfach auf der Seite kurz geschoren und ja. Aber klar, eben, es gibt auch Ausnahmen, wie eben, Sergio halt sich irgendwie, weiss nicht, wie lange man vor dem Spiegel stellen oder was auch immer. Ja.
Ja, gell, man ist jetzt auch natürlich man ist ja nicht nur Fußballer jetzt, man ist ja auch ein Popstar. Man muss ja auch zeigen, wie man
das ist so. Popstar haben ja auch amigs viel Schmuck gehabt, das habe ich noch aufgeschrieben gehabt, so ein bisschen dort. Mag ich mir, einer von den ersten war Petar Alexandrov gewesen, den ich irgendwie so im Kopf habe. Einerseits hat er natürlich immer sein Stirnband angehabt, aber er hat auch immer sein Goldkettel angehabt. Das ist einer von den ersten, den ich immer so ein bisschen...
Senior Tucci hat immer eins angehabt.
Ja.
Das habe ich lustig gefunden, dass das eigentlich machst. Seit dem Finger, Geschichte mit dem Werbetspieler.
Ja, mit dem. Ja, ich habe jetzt den Namen gerade nicht gewachsen, sorry. Aber
Diogo.
Ja. Diogo, ja. Paolo Diogo, ja, genau. Ja. Ja, macht Sinn, aber auch.
Ja, es hat sich mega viel verändert. Sagen wir mal, was so das Aussehen.
Ich glaube, du hast noch etwas vergessen.
Ja, ist los.
du hast noch etwas, wo wir untereinander besprochen haben, wo du uns eigentlich teasert hast oder gesagt, darum machen wir das. Nämlich das gute alte Nasenpflaster.
Ja, hast du ja letzte Woche noch gebracht.
Ja, ich meinte, ich hätte das gesehen, als ich beim FC Sion, also ich einer mit dem eingelaufen. Ich bin nicht ganz sicher, ob es ein Fata Morgana war oder ob ich das wirklich so gesehen habe. Aber das ist mir gut, also der Olaf Marschall ist mir in den Sinn gekommen. Der hat das angegangen. Der Neymar hat es dann glaub, auch später dann noch.
Okay.
Aber ja, gibt es auch nicht mehr. Wer weiß, wieso.
Aber jetzt sind ja alle überzeugt gewesen, dass das hilft. Also das heisst, und es ist ja auch irgendwie wie so nachvollziehbar gewesen. Die Begründung war ja wirklich, du kommst mehr Sauerstoff über. Seit wir alle mit Masken im Fitness innen sind, merken wir, das geht auch so. Aber dort...
Du musst das Nasenpflaster drunter anlegen.
Ja, genau. Riecht das wieder aus. Aber ich kann das absolut können, also ich kann mir das können vorstellen, dass das irgendwie hilft. Aber irgendwie scheint da mal jemand gemerkt zu haben, ist nicht so. Und sieht erstmal scheiße aus.
Also leider nie ausprobiert. Vielleicht hat es wegen dem nie zu einer Fußballkarriere
gelangt. Man hätte doch können so einen Sponsoren-Schriftzug oben drauf tun, oder nicht? Also es wäre
das wäre genial gewesen.
Ja, ja.
Und Ibrahimovic mit seiner riesen Nase hätte einfach mehr können drauf nehmen als aber mit einer kleinen Stupsnase.
Und jetzt wahrscheinlich wie alle Kleider und alle Turntaschen und so weiter, hätten sie die Initialen vom Spieler drauf sein. Also,
ja, ja, genau.
Weil ich habe jetzt letztens gesehen, weißt du das? Ah, Ganepa hat auf seiner Gesichtsmaske hat er ein AC. Damit ja. Wahrscheinlich in der grossen Kiste mit den Turnschuhen und den Trainer von der ganzen Mannschaft, dass nicht einer seine Maske nimmt.
Das nicht auf seiner Pfeife.
Nicht wahrscheinlich auch, die war ein bisschen kleiner gewesen. Habe ich nicht gesehen.
Ja.
Nicht falsch verstehen.
Würden wir uns doch ein bisschen weiterentwickeln. Schauen wir doch, was es so taktische Sachen gibt. Ich habe vorher so angesprochen, dass mit den Mauern im Fußball ist so eine neumodische Erscheinung. Habt ihr irgendwie etwas, wo euch noch gerade so im Kopf rumschwirrt, wo früher wo es gegeben hat, was jetzt nicht mehr so gibt?
Ja, bleiben wir gerade beim Mauern. Ja. Ich würde sagen, das Thema, dass die Italiener alle nur hinten reinstehen und nur mauern, das ist auch ein bisschen aus der Vergangenheit. Das ist auch nicht mehr so extrem.
Gibt schon noch Mannschaften, die das machen?
Ja, aber...
Nöchli Italien daheim.
Ja, aber eben, es ist natürlich etwas anderes, oder? Ich meine, mich hat es gedacht, so Gaudenaccio von früher hätte nicht einmal einen Konter verwendet, um irgendwie rauszukommen, sondern ist einfach
das 0-0. Gestanden. Einfach aufs 0-0, oder?
Ja, nur, ja. Das ist so, ja. Ja, ich habe auch, wenn wir so bei der Defensive sind, natürlich der Libero drin. Der hat natürlich verschiedene Gründe, dass der Libero nicht mehr da ist, oder? Weil halt einfach Goalies heutzutage mühen. Die Shooter kommen wir vielleicht nachher noch drauf.
Aber es ist ja der Goalie,
braucht natürlich kein Libero mehr, oder? Ja, also eben, es braucht man schon noch. Und ja, also es ist, manchmal ist es schon noch lustig. Aber im 0-4 hat ja zum Beispiel Griechen haben auch den wieder einfach reingenommen. Und ich finde es eben schon noch lustig, wie manchmal so alte Sachen einfach für eine kürzere Zeit einfach gehen, oder? Dass man einfach die Viererkette, die plötzlich so populär wurden, ist einfach wieder ein Libero einstellt. Da kann man vorstellen, dass alle anderen einfach komplett verwirrt sind, wenn jetzt da einfach irgendwie ein Spieler drin ist, wo man nicht weiss, was macht jetzt der da?
Das ist eigentlich eine Viererkette in der Verteidigung mit der Raute, oder? Also der eine ist der Vorstopper und der andere ist der Libero gewesen. Eigentlich ist es nichts anderes, als man redet jetzt im Mittelfeld von Sechser und Achter und vom Neuner und von der hängenden Spitze. Und früher war es, glaube ich, einfach der Libero und der Vorstopper gewesen und der defensive Mittelfeldspieler.
Ja. Er hat einfach auch noch mehr die Funktion gehabt von Anweisungen gegeben, was jetzt nicht unbedingt der Fall ist, wenn du mit einer Raute spielst, hinten dran. Also er ist ja vor allem, wie gesagt, eigentlich der verlängerte Arm vom Trainer gewesen auf dem Platz, der von hinten her eigentlich das Spiel gestaltet oder geführt hat.
Also ja, aber was ich vielleicht taktisch noch habe, aber also nein, ich habe eigentlich das nicht mehr. Ich habe so viele Sachen gefunden, wo ich aber muss sagen, ich glaube, wir haben nicht die 4 Stunden Zeit, um über das zu reden. Aber vielleicht kann man etwas. Nimmst du zwei? Nein, vielleicht kann man einfach ein Buch empfehlen, wo man in dem Fall könnte anschauen könnte, wenn man sich dafür auch interessiert. Das ist von Christoph Biermann. Der hat allgemein sehr, sehr gute Bücher geschrieben, wenn es darum geht, um Fußball.
Sehr geiler Name.
Ein sehr geiler Name. Er hat auch das Buch geschrieben, das kennen die meisten eigentlich von ihm. wo es um Union Berlin geht, wo er sie ein Jahr lang begleitet, habe ich gelesen. Sehr empfehlenswert. Dann habe ich sehr viele Bücher so gelesen, wo es um Big Data im Fußball geht. Ist so zwei Sachen, die mir mega gefallen, zusammengeführt. Aber das, was ich jetzt dazu kann sagen, ist das Buch, das heisst «Der Ball ist rund, damit das Spiel die Richtung ändern kann». Ja, wie moderner Fußball funktioniert, ist eigentlich so der Subtitel dann noch. Und dort drin hat es sehr viele Beispiele, auch so ein bisschen wie die Mannschaften von früher, also jetzt auch Holland mit Football Total, wird dann auch ein bisschen aufdröselt und ist sehr spannend zu sehen, wie die gespielt haben oder irgendwie die Ersten, die mit Zonendeckung und allem angefangen haben. Ja, also ich finde es ein mega spannendes Buch.
Ja. Auch Kick and Rush gibt es nicht mehr in dem Sinn, oder? So wie man es früher praktiziert hat. Ist ja so etwas Taktisches. Einfach so, ja, oder wo ich mich noch mal erinnere, ist so der FCB, bevor sie die grosse Meistermannschaft zusammengebracht haben, haben sie so ein bisschen mit Zuberbühler gross hinten rausgekickt. Vorne innen hatten sie einen, der 2 Meter gross war.
George Komatter.
Ja, genau, der hat abgeleitet. Das ist echt so, das, ja. Das sind so Taktiken, die man heute gar nie mehr sieht.
Das war auch ein Alexandrov-Spiel, oder? Ja. Bei Aarau und bei Luzern, wo er noch überall war.
Absolut.
Bewegungsradius
von einem Bierdeckel. Man muss auch sagen, so lange ist das auch noch nicht her, da in der Innerschweiz, wo wir einfach einen Abstoß gemacht haben auf den Pascal Schörpf und dann, lieb Gott, hilft, dass vorne noch einer nachsäckelt. Aber ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen anpassen. Es ist nicht alles immer gut und man muss auch, ich glaube, auch nicht auf jedem Trend aufspringen. Weil ich glaube, wir reden in der Taktik auch ein bisschen zu viel und positiv von Pressing. Also irgendwie aktuell ist es immer so in Mode, zu sagen, oh, die haben super gepresst, also haben sie gut gespielt. Wenn man aber anschaut, dass Union Berlin die Mannschaft ist, die am wenigsten presst, muss man auch so sagen, ja. es geht ja auch ohne, oder? Oder Luzern hat es auch, seit sie ein bisschen weniger gepresst haben, sind sie erfolgreicher geworden. Aber das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, weil Pressing, das
hat es hat schon ein bisschen, also eben, wir gehen ja vielleicht nicht ganz so weit zurück, aber ich meine, das sind natürlich auch Geschichten wie Tiki-Taka und halt eben ewig den Ball hin und her schieben und so weiter und so fort, bis wir dann, also ja, halt einfach den Gegner zermürben. Das ist ja eigentlich auch nicht mehr das, was du jetzt im Jahr 2020 spielst. Also da ist auch
Pressing ist halt durch das aus entstanden, oder? Weil Barcelona sich einfach können eine halbe Stunde lang irgendwie hin und her spielen und man hat nicht gewusst, was machen wir jetzt, oder? Und ich glaube, da hat man halt wahrscheinlich auch mal müssen irgendwie ein Gegenmittel finden.
Ist übrigens sehr geil, dass niemand gemerkt hat, dass 2021 ist mittlerweile.
Sorry. Ja. Also was ich noch lustig finde, mich denkt, die neuen taktischen Sachen entstehen meistens also grosse Turniere. So, also in der Vergangenheit hat es mich gedacht, ich weiss jetzt nicht, in der letzten Zeit hat es mich gedacht, ist alles ein bisschen gleich geblieben und sind die Turniere auch nicht so speziell, aber dort, wo mal Brasilianer oder halt irgendwie Südamerikaner nach Europa gekommen sind, wo jetzt noch nicht irgendwie alle gegen alle schon gespielt haben, die Vorbereitung spielen oder so, dass man plötzlich mal etwas sieht und man muss sagen, so wie es die Südafrikaner machen oder wie es die Afrikaner spielen, müssen wir mal auch probieren. Aber ich glaube, das gibt es
so wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das jetzt ganz aufzudröseln, aber daheim, wenn man am Zulassen ist, kann man sich ja mal überlegen, ob das damit zu tun hat, dass vielleicht ein Nazi-Coach einfach mehr Zeit auch hat, um Taktiken und so weiter auch zu entwickeln und das nachher halt eben an einem grossen Turnier dann auch zu präsentieren, also als ein Clubtrainer hat. Und das ist tatsächlich so, dass mir auch mit einem Löw oder auch früher anderen Trainer nachher zugeschrieben hat, okay, sie haben jetzt wirklich wie einen neuen Stil wieder reingebracht und nachher hat man das in den Meisterschaften und in den Ligen probiert zu kopieren nachher wieder.
Genau, also, und es gibt ja auch noch Regeln dazu, Reglemente dazu, wo man dann anpasst, wo auch gewisse Sachen verändert. Und ich würde sagen, das ist immer so der nächste grosse Punkt, so Reformen auch von den Regeln her. Und wenn wir das hinten rausspielen, wo man jetzt gerade in der heutigen Zeit so produziert, ist oder das, dass man eigentlich sagt, man darf jetzt in den Strafraum rein, bei den Abstößen. Früher ist das im Goal sein Reich gewesen, der Abstoß wird dann gesetzt, der Ball wird dann und dann wird einfach weit gehauen. Oder es kommt einer zurück. Mittlerweile dürfen die Spieler in den Strafraum rein. Was mir aber ganz, ganz in Sinn kommt, ist das Thema Golden Goal. Gibt es nicht mehr. Wenn man so von Regeln...
Silber Goal
nicht mehr. Silber Goal gibt es nicht mehr, Golden Goal gibt es nicht mehr. Was haben wir davon gehalten, von diesen ganzen Regeln mit Golden Goal und Silber Goal?
Als Silber Goal habe ich irgendwie müssen sagen, habe ich recht sinnlos gefunden. Also wenn schon wenn du es so hast wollen machen, dass es auf einen Schlag drauf ankommt, dann machst du es mit Golden Goal, oder?
Ja, Silber will ja niemand, oder? Und,
ja, Silber will ja niemand. Das war vielleicht schon das Marketing technisch nicht ganz so wunderbar gewählt gewesen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, das erste Golden Goal war ja EM 96, glaube ich, oder? Wo die Deutschen...
Ich würde sagen, Bierhof, ja. Ja. Gegen Tschechien.
Und eben, dort war es irgendwie aus meiner Sicht fast ein bisschen schade gewesen, dass es dann fertig war. Also nicht, weil ich es jetzt in den Deutschen nicht haben mögen können oder so.
Okay,
so.
Aber
eben, ich meine, das einzige Mal, wo ich mir, glaube Silver oder Golden Goal gewünscht hätte, ich weiss, es war eine Göpp-Partie gewesen, wo Luzern im Letzi gespielt hat, wo 2-2 war nach 90 Minuten und nach der Verlängerung war es 7-2 gewesen für den FCZ. Dort habe ich mir auch können wünschen, dass einfach zumindest Silver Goal, dass wir nur eine von diesen erbärmlichen Halbzeiten in der Verlängerung sehen müssen. Aber sonst muss ich sagen, vermisse ich es ganz und gar nicht.
Ich glaube, der Vorteil oder wahrscheinlich der Gedanke wäre ja gewesen, dass man halt eben nicht, dass man nicht wartet, bis es Penaltyschiessen geht, sondern dass man wirklich weiss, okay, hey, wir können mit einem Schlag die ganze Geschichte auch beenden. Und da noch so ein bisschen die Mannschaft auch dazu verleiten, nochmal weiter zu drücken, auch in der Verlängerung. Mm. Und eben in Sachen Dramatik ist es natürlich schon krass und hat schon auch einiges zu bieten.
Ja, es kommt auch ein bisschen vom Amerikanischen, oder? Mit den Verlängerungen und Goal und so, wo es dann einfach fertig ist. Aber ja, man hat das Penaltyschiessen verhindern, ganz klar. Weil dort sagt man, es ist eine Lotterie und das müsste es eigentlich nicht wirklich sein. Wobei es Goal
ist. Ich würde sagen, es ist keine Lotterie, aber...
Ich weiß nicht. Findest du es geil? Ich finde, das hätte so nichts mehr mit dem eigentlichen Sport zu tun, wo man vorher 90 plus nochmal eine Verlängerung gespielt hat. Dann finde ich, ein Golden Goal eigentlich hat mehr mit dem Sport zu tun.
Du hättest sicher das MLS Penalty schiessen, oder? Das hat dann mehr mit Fußball zu tun, oder?
Nein, erklär es uns doch mal schnell.
Du hast einfach also ist eigentlich das Gleiche wie Hockey. Du kommst den Ball an der Mittellinie rüber und kannst auf den Goalie zulaufen und hast einfach einen Abschlussversuch.
Das Problem ist, wir sagen zu all dem, es ist ein Scheissdreck, weil das ist nicht mehr unser Fußball. Aber es ist ja nicht so, dass das 11 Meter gibt, seit es runde Bälle auf dem Planet geht. Von dem her, man hat das auch mal einfach bestimmt, das ist jetzt so. Und wenn man das, also ich wollte jetzt auch nicht das Plädoyer gegen 11 Meter machen, aber wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen schaut, wie, was ich vorhin gesagt habe, wie viel hat das noch mit dem eigentlichen Spiel zu tun, dann ist es tatsächlich so, dass das Eishockey-mässige Anlaufen und dann schiessen eigentlich mehr damit zu tun hat und wahrscheinlich auch anspruchsvoller ist für den Spieler.
Aber Oli, 5-1 gegen den Penalty.
Das ist ja geil. Und wenn es Mädchen trifft, geht es doppelt.
Genau.
Nein, aber also ich finde halt, also ich glaube, meine heftigsten Momente als Fußballfan sind eigentlich meistens in Elfmeterschiessen gewesen, also emotionale Talfahrten, weil das geht meistens dann so schnell hin und her, dass das von himmelhoch jauchzend bis ins Tal der Tränen so schnell geht, dass du eigentlich den Körper, mag das irgendwie aus meiner Sicht manchmal gar nicht verarbeiten, es geht auf und ab, triffst, denkst, ja, jetzt haben wir es geschafft, weil der Goal ihn hat und nachher verschießt der Nächste.
Du kannst gar nicht genug schnell saufen und rauchen, um dich wieder beruhigen.
Ja, das ist ein Scheissdreck. Nein, also ich finde Penaltyschiessen eigentlich noch geil. Auch in dieser Form jetzt, irgendwie, weil es zeigt, denn am Schluss braucht es halt einfach Nerven, das Mentale und es geht ja nur darum, dass der Ball ins Goal kommt. Aber ich verstehe natürlich das Argument absolut, wie du sagst.
Du, ich glaube, wir müssen da zeitlich ein bisschen machen. Ich habe mir noch etwas aufgeschrieben, wo so reformenmässig könnte reinpassen könnte. Also, was ist mir letztes Mal wieder in den Sinn gekommen? Und ich habe das so geil gefunden. Der Göpp, der Landesmeister, der Göpp-Sieger und einfach die UEFA-Göpp. Und ich will das eigentlich wieder. Ich will das wieder. Ich fand das so cool.
Aber das ist doch Champions League und Europa League.
Nein, das ist ein völliger Kuckuck gegenüber diesen Pokalsgeld-Freunden. Die Besten von der Land, die besten Meister, also Meister von der Land, sie spielen gegeneinander und der dann die Trophy holt, der ist der Beste. Und alle anderen ist... So ein cooles Modell.
Ich würde alles unterschreiben, dass das wieder kommt. Eine Mannschaft aus jedem Land dabei. Das wäre wirklich das Beste, was könnte passieren. Aber vielleicht gibt es ja irgendeine geile Marketingagentur draussen, wo das der FIFA pitchen kann. Und ich glaube, die Leute wissen das eh nicht mehr, was das mal gegeben hat. Und können sagen, hey, das wäre hure geil.
Der neueste Scheiß.
Und sonst hören wir mal den Podcast.
Ja, wir haben, ich tue immer gerne ein bisschen erinnern, dass wir all das schon mal besprochen haben, aber das ist halt ja, einfach, weil wir schon so viele Jahre auf Sendung sind da.
Genau.
Letztendlich hat halt einfach auch der Niedergang vom GÖP damit zu tun, dass es nicht mehr einen wirklichen europäischen Wettbewerb gibt dafür, dass du halt einfach irgendwo eingeordnet bist in eine, ja, eben nicht einmal Champions League. Und das ist schade, weil ich glaube, sonst hätte der GÖP in allen Ländern nochmal ganz einen anderen Stellenwert.
Ja. Ja. Ich habe mir noch etwas aufgeschrieben, neben Golden Goal, und das andere muss ich jetzt glaube nicht mehr wiederholen, das haben wir kurz vorher angesprochen mit dem Rückpass zum Goalie. Ich habe mir etwas aufgeschrieben, ich selber habe das nicht miterlebt, ich habe aber so ein bisschen, ich habe eine lustige Anekdote gefunden. In England hat man mal gesagt, es ist manchmal ein bisschen langweilig in den 80er Jahren, das Fußball, weil manchmal ein bisschen zu viel gemauert worden ist, vor allem als Auswärtsteam. Und dann hat man ja eigentlich, ich glaube, in ganz Europa oder auf der ganzen Welt sogar die 3-Punkte-Regel eingeführt. Aber vorher hat es in England in der Non-League-Liga, also dort, wo es eigentlich nicht Profis sind, haben sie eine Regel noch eingeführt gehabt, obwohl das nicht in den restlichen Ligen nicht gemacht worden ist, dass man einen Sieg als Auswärtsteam gibt 3 Punkte und wenn die Heimmannschaft gewinnt, gibt es nur 2 Punkte. So ein bisschen dazu pushen, dass die Auswärtsmannschaft nicht einfach nur hinten rein steht. Und das habe ich irgendwie hure geil gefunden. Weißt du, es ist hure schwierig, wahrscheinlich zum Rechnen. Ja, wer ist jetzt Meister? Wie viel brauchen wir jetzt noch? Aber irgendwie habe ich das irgendwie noch geil gefunden. Und logisch hat es natürlich keine Daseinsberechtigung in der heutigen Zeit, vor allem ohne Zuschauer. Aber ich habe das irgendwie eine lustige Anekdote gefunden. Man hat dann immerhin, glaube ich, 3 Jahre so gespielt in diesen untersten Ligen. Und ich habe das grossartig gefunden.
So Sachen gibt es ja noch häufig gegeben in der Geschichte des Fußballs. Und gar nicht so weit weg. Ich meine, in der Challenge League hat es auch mal den Modus gegeben, dass du ein Hin- und ein Rückspiel hast während der Saison gegen den gleichen Verein, eigentlich in einem Liga-Modus. Und dass, wenn du beide Matches, also wenn du die Direktbegegnung gewonnen hast, hast du noch 2 Zusatzpunkte bekommen. Also da hat es ganz, ganz spannende Sachen gegeben. Da lohnt sich sicher auch mal noch ein bisschen zu recherchieren. Da findet man sicher noch die eine oder die andere sehr geile Sache.
Ja, das ist halt, ich finde das halt vor allem auch aus dem Aspekt interessant, weil es uns zeigt, dass die Liga durchaus oder auch die Verbände durchaus einmal, es ist ihnen einmal wichtig gewesen, die Ligen und die Wettbewerb spannend zu halten, was heute einfach nicht der Fall ist. Heute werden die schon oben sind, geschützt und man schaut, man macht einen Modus und man macht eine Geldverteilung, dass die auch da oben bleiben. Und das, was ihr jetzt gesagt habt, sind aber eigentlich alles Massnahmen gewesen, um den Wettbewerb spannend zu halten. Und das zeigt sich doch eigentlich, es hat auch das einmal gegeben. Also weißt, klar, das hat jetzt nicht die riesen Auswirkungen gehabt, aber zum Beispiel auch so Zeug wie Ball wegschlagen, dass das irgendwie bestraft worden ist und so weiter, das hat jetzt nicht der Liga spannender gemacht, aber das Spiel hat es einfach selber den Spielfluss irgendwie im Stand halten. Und da gibt es noch einiges, auch gerade in Sachen Fairplay, gerade in Sachen Schwalben, wo man die Härte sanktionieren und so weiter, wo ich finde, da gibt es noch, ja, wie gesagt, da ist noch einiges an Hausaufgaben rum für die Regelmacher.
In 10 Jahren machen wir einen Podcast und schauen mal auf all die Sachen, die wir angesprochen haben, die wir können verbessern. Vielleicht reden wir ja dann genau über so Sachen.
Oder über eine Ware reden wir dann noch schon.
Genau, Sachen, die man wieder abgeschafft hat. Oder den Schiri-Spray oder den Spray, den er hat. Aber es gibt so viele lustige Sachen, die kommen und sehr wahrscheinlich dann auch wieder gehen. Und ja, es bleibt auf jeden Fall auch spannend. Und Fußball schreibt seine Geschichten sowieso.
Sehr schön gesagt. Besser kann man so etwas nicht beenden. Ich würde sagen, wir beenden die Geschichte hier.
Etwas müssen wir noch erwähnen, so wegen Geschichte schreiben. Nein, wegen Geschichte schreiben. Nächsten Montag ist Cup-Final. Oh, wir sind nicht ganz sicher, ob es dann am Dienstagabend schon einen Podcast gibt.
Wir werden möglicherweise noch nicht im Stand sein, hier wieder miteinander.
Einerseits haben wir keine Stimme, andererseits kann es sein, dass wir irgendwie noch verkatert sind. Nein, ich weiss nicht. Aber vielleicht wird es dann auch Mittwoch. Aber wir werden uns so schnell wie möglich melden, natürlich.
Sobald wir wieder gerade können sitzen und reden, werden die von uns hören, definitiv. Ja gut, hast du es noch gesagt, Adi. Ja, dann wartet jetzt eine spannende Woche von den Entscheidungen auf uns. Wir hören uns wieder nächste Woche. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke vielmals fürs miteinander bläudern hier.
Sehr schön.
Und bleibt sauber. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Hat dir die Episode gefallen, so gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, dass du uns unterstützen kannst. Auf der Landingpage stammtischtrainer.ch/support haben wir alle Varianten dazu aufgelistet. Das sind einerseits unter den Podcast-Apps kannst du uns ein Abo dalassen oder auch eine Bewertung abgeben. Das sind Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer oder Amazon Music. Dann sind wir auch auf Social Media aktiv. Da sind wir auf Instagram und Twitter verfügbar. Da kannst du uns auch ein Abo, ein Like oder ein Follow dalassen. Oder du sagst sogar, die Jungs machen das so, so geil. Oder andererseits, ja, die Jungs brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Kannst du uns sogar finanziell unterstützen? Da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder, dass du monatlich ein Patreon-Abo abonnierst. Da haben wir auch den Link dazu auf dieser Seite. Oder dass du uns einen einmaligen Betrag per Twint überschickst. Auch da haben wir den QR-Code auf dieser Seite. Jede Art von Unterstützung freut uns extrem, treibt uns noch einmal ein bisschen mehr an, immer jede Woche eine Episode aufzunehmen, zu recherchieren. Und wir freuen uns auf die nächste Woche und sagen jetzt schon mal Danke vielmals.